Segne dein Wort an uns, Herr. Schenk mir Gnade zum Reden. Schenk uns Gnade zum Empfangen. Und danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, bei euch auch nach Ostern über ein Thema zu sprechen, das mit Ostern zusammenhängt. Dankeschön. Ich wusste es doch, dass ihr so großzügig seid. Erst recht, wenn wir Abendmahl feiern, kommen wir ja nicht umhin, über das großartigste Werk aller Zeiten, über gerade den Tod von Jesus nachzudenken, an ihn zu denken, tut es zu meinem Gedächtnis, hat Jesus gesagt, aber da natürlich damit absolut verbunden, seine wunderbare, herrliche, glorreiche Auferstehung von den Toten. Mein Titel heute ist Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Na Tod, wo ist dein Stachel? Eine sehr provozierende Frage. Könnte sagen, eine spöttische Frage. Tod, wo ist dein Stachel? Hier wagt es jemand, den Tod herauszufordern. Mit dieser Frage, mit dieser provozierenden Frage. Wer kann es wagen, den Tod herauszufordern? Über den Tod lustig zu machen. Wer kann so etwas wagen? Unser lebendiger Herr, der das Leben selbst ist, der größte Feind des Todes ist, der hat das Recht zu fragen, na Tod, wie sieht's aus? Wo ist dein Stachel? Ist, als ob man einen Boxweltmeister, der eben gerade ein paar Spiele oder ein paar Kämpfe verloren hat, fragen würde, na Boxer, wo ist deine Faust? Was ist damit? Ist sie lahm geworden? Gott als der Lebendige, der diese Frage stellt, der ist hier unter uns, der stellt dem Tod diese Frage, aber im Blick auf uns, kein Geringerer als Gott darf diese Frage stellen. Natürlich wir auch in seinem Namen, aber es ist die hoffnungserweckende Frage. Wenn jemand diese Frage stellt, wenn jemand den Tod sowas von provoziert, dann kann das nur Hoffnung erwecken in uns. Und das soll auch so sein. Und darum lohnt es sich, Gott zuzuhören. Wenn er dem Tod diese Frage stellt, dann hat Gott wirklich noch viel, viel mehr zu sagen, was uns Hoffnung geben kann. Diese Frage steht zunächst einmal im Alten Testament, und zwar in Hosea 13, Vers 14. Ich möchte diesen Vers mal eben aus dem Alten Testament lesen, bevor wir dann etwas später ins Neue Testament gehen, wo diese Frage auch noch einmal vorkommt. Da sagt Gott, ich will sie, natürlich zunächst einmal sein Volk Israel, aber letztlich uns Menschen, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Oder Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und damit wären wir schon bei meinem ersten Punkt, ist eine großartige Verheißung Gottes. Man könnte fast sagen, was für eine größere Verheißung kann es noch geben? Und es ist eine Verheißung im Alten Testament. Und somit ist es schon von alters her der Plan Gottes gewesen, die Grundabsicht Gottes für uns Menschen. Ich will sie erlösen. Da nimmt sich Gott vor, uns zu erlösen. Und es stellt sich ja natürlich dann unweigerlich die Frage, wovon? Aber es stellt sich eben auch die Frage, wenn Gott weiß, dass er uns erlösen muss und er einen Plan sich ausgedacht hat, dann scheint eine große Gefahr im Raum zu stehen. Und darum müssen wir umso mehr hellhörig sein zu erkennen, wenn Gott sagt, ich will sie erlösen, ich muss sie erlösen, stellt sich ja die Frage, was für eine Gefahr steht im Raum, dass Gott da handeln muss. Aber auf jeden Fall, wenn Gott sagt, ich will sie erlösen, können wir nur seine Liebe bestaunen, können wir nur sein Entgegenkommen bestaunen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sie erlösen wollte, will ich jetzt mal mit dieser Formulierung sagen. Es ist wirklich die größte Verheißung, die uns Menschen gelten kann, die es für uns Menschen geben kann, weil sie eben die größte Gefahr anspricht, zwischen den Zeilen oder in größerem Zusammenhang. Die größte Gefahr für uns Menschen ist der ewige Tod, die ewige Verdammnis, das ewige Getrenntsein von Gott. Tod bedeutet nämlich Abwesenheit Gottes. Tod bedeutet Abwesenheit Gottes. Das Schlimmste, was uns Menschen und einem Wesen überhaupt passieren kann, ist die Abwesenheit Gottes. Das bedeutet unweigerlich Tod. Ich habe es vielleicht schon öfter mal erwähnt, wenn wir den Staubsauger aus der Steckdose ziehen oder das Kabel, dann ist die Abwesenheit von Strom nichts anderes als Tod für den Staubsauger, sagen wir mal in Anführungszeichen. Er tut nichts, er kann nichts, er ist tot, wie eine Blumenvase. Ob du einen Staubsauger oder eine Blumenvase hast, ist das Gleiche, du kannst damit nichts anfangen. Gut, in einer Blumenvase kannst du noch Blumen tun, in einem Staubsauger nicht. Abwesenheit von Strom ist ein totes Elektrogerät. Und das ist nur ein ganz, ganz schwaches Beispiel verglichen mit dem, was Abwesenheit von Gott bedeutet. Und zum anderen, wenn Gott sagt, ich will sie erlösen, spricht dieser Vers eben von der größten Chance, die wir Menschen haben, dieser größten Gefahr zu entkommen, dieser größten Gefahr zu entfliehen. Und dann, wenn dieser lebendige Gott auch noch sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hat er schon die Lösung im Blick? Gibt er uns wirklich diese Hoffnung, dass die größte Gefahr, die für uns Menschen besteht, gelöst werden kann? Gelöst wird, aber nur von Seiten Gottes, auf Initiative Gottes, nach dem Plan Gottes und nicht nach unseren Vorstellungen. Ich will sie erlösen. Darum die wichtigste Frage für einen Menschen ist, bist du erlöst? Bist du gerettet? Im Neuen Testament lesen wir, wer das nicht ist, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Der ist schon auf dem Weg nach unten. Der ist schon auf dem Abstiegsgleis. Und dann spricht dieser Vers auch noch von der Gewalt des Todes und des Totenreichs. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Die Gewalt des Totenreichs ist so groß, dass kein Mensch ihr entkommen kann, es sei denn, Gott erlöst ihn. Und darum Gott zu ignorieren als die Quelle des Lebens zum einen und Gott zu ignorieren als der, der sagt, ich und nur ich allein kann dich erlösen, ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, diesen Gott zu ignorieren. Und wie traurig ist das doch, dass so viele Menschen das tun. Wir wissen es ja nur zu gut, Todesangst ist die schlimmste Angst, die ein Mensch haben kann, die ein Wesen haben kann, weil es eben das ist, was unser Leben bedroht zum einen, aber uns zugleich auch zeigt, dass Gott das überhaupt nicht vorgesehen hatte. Ich komme gleich nochmal drauf. Und dann, Gott verspricht eine Lösung. Er will uns loskaufen in einer Weise, dass sogar die Macht und der Sieg des Todes gebrochen werden. Und hier geht es jetzt nicht um den körperlichen Tod. Wir wissen es ja alle, auch wir Christen müssen sterben. Es sei denn, dass wir die Entrückung erleben, worauf ich sehr hoffe. Aber sonst müssen wir sterben. Aber es geht hier gar nicht um den körperlichen Tod, der eigentlich für uns Menschen nur ein kleiner Übergang ist in die andere Welt, sondern es geht um, wie die Bibel es ausdrückt, um den zweiten Tod, um den ewigen Tod, um diesen Tod, der nicht bedeutet, ja, jetzt ist zu Ende, sondern um den dauerhaften Tod, dauerhaft zu sterben, dauerhaft von Gott getrennt zu sein, etwas Unvorstellbares, etwas, was wir Menschen uns gar nicht ausmalen können. Diese Eingangsfrage, Tod, wo ist dein Stachel, kennen viele oder hauptsächlich die Bibelleser aus dem ersten Korintherbrief, aus diesem großen Kapitel über die Auferstehung. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt über Ostern hier und da was von 1. Korinther 15 aus 1. Korinther 15 gehört habt. Und Hier in diesem Kapitel, das wirklich ganz großartig ist, einmalig in der Bibel, wo Paulus sich sehr viel Zeit nimmt, die Auferstehung von Jesus und unsere Auferstehung letztlich zu erläutern. Und wo er dann sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir unseren Glauben vergessen. Dann ist unser Glaube nichtig, dann ist er wertlos, dann hat er keine Substanz. Ein sehr, sehr interessantes Wort. Ich möchte sehr empfehlen, dieses Kapitel zu Hause zu lesen. Und dieser Titel bzw. diese Frage kommt da in diesem ersten Korintherbrief auch vor, kombiniert mit einer Stelle aus Jesaja 25. Ich möchte diese Stelle aus 1. Korinther 15 mal lesen, die Verse 54 bis 57. Da sagt Paulus, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist jetzt das Zitat aus Jesaja 25. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Zitat aus Hosea 13. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Welch eine wunderbare Stelle. Da müsste man fast sagen, dreimal täglich vor der Mahlzeit. Es immer wieder auf uns wirken lassen. Immer wieder darüber nachdenken. Immer wieder das Glauben. Immer wieder sich darüber freuen. Immer wieder zu sagen, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Und darum gilt uns diese Frage auch. Tod, wo ist dein Stachel? Beziehungsweise wir dürfen sie stellen. Im Namen Gottes, im Namen Jesus. Und damit wird klar, dass Paulus dieses prophetische Wort des Hosea und auch des Jesaja auf die Auferstehung von Jesus münzt. Und letztlich auf unsere Auferstehung. Jesus, und wir haben es letzten Sonntag gefeiert, der den Tod in eindeutiger, in souveräner, in endgültiger Weise überwunden hat, besiegt hat und der uns mit einbezieht in diesen Sieg. Er hat es ja nicht für sich getan. Er muss niemandem etwas beweisen, er musste es auch nicht. Aber er hat es für uns getan und darum schließt Paulus diesen Abschnitt mit dem Lobpreisruf, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, aber auf keine andere Weise als durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wen wundert's, wenn die Auferstehung von Jesus die Substanz unseres Glaubens ist? Weil eben dann auch diese Frage ganz kühn und offen und frei im Raum stehen darf. Tod, na, wo ist dein Stachel? Und wunderbar zu sehen, wie das Alte Testament schon auf Jesus hinweist, wie das Alte Testament uns schon zeigt, dass Gott eine Lösung bereit hat. Und er hat es ja noch viel, viel früher erwähnt, gleich im dritten Kapitel der Bibel. Aber das könnt ihr dann selber nachschlagen. Aber dann sagt Paulus ein zweites an dieser Stelle, in Vers 56. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Sehr nachdenkenswerte Aussage. Also der Tod hat eine Ursache. Der Tod hat einen Katalysator, sagt man heutzutage. Die Bibel sagt uns in Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Sünde Sold. Oder der Tod ist das Ergebnis der Sünde. Oder der Tod ist die Folge der Sünde. Das heißt, wenn die Sünde zugestochen hat, ist die Folge der Tod. Und zwar der ewige Tod. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und das wird heutzutage so wenig gepredigt und so wenig geglaubt. Wir reden jetzt gar nicht von den Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern auch von vielen Christen, die diese Wahrheit umgehen oder denen diese Wahrheit kaum gesagt wird. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Die Bibel macht uns nämlich zweierlei deutlich. Und zwar, dass der Tod geschichtlich gesehen durch den Sündenfall in unser Leben, in die Menschheit gekommen ist. Das wissen die meisten von uns, gehe ich mal davon aus. Der Tod ist durch den Sündenfall in diese Welt gekommen. Eben durch die Trennung des Menschen von Gott. Und darum, wenn Gott gesagt hat, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben, wissen wir ja alle, dass der Mensch nicht sofort gestorben ist. Der Mensch hat weitergelebt. Aber wirst du sterben, hat Gott gesagt, dann muss ich mich von dir trennen. Und das bedeutet für dich ewiger Tod. Der Stachel des Todes ist die Sünde, will uns zunächst einmal zeigen, dass der Sündenfall, diese erste Sünde, diese Sünde, die den Menschen von Gott getrennt hat, dazu geführt hat, dass der Tod in unser Leben gekommen ist und seither die schlimmste Bedrohung für uns Menschen ist, die Bedrohung des Lebens schlechthin von Generation zu Generation. Der Stachel des Todes ist die Sünde, bedeutet, wenn sie erst dann in die Welt gekommen ist, dass es vorher den Tod nicht gab. Gott hatte den Tod nicht vorgesehen, können wir uns auch nicht vorstellen. Der Stachel des Todes ist die Sünde, das heißt, die Sünde hat den Tod in die Welt gebracht. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist das Erste, aber das Zweite, der Tod hat auch seine Macht, einzig und allein durch die Sünde. Die Macht des Todes ist die Sünde. Das ist das, mit dem der Tod, der Teufel letztlich arbeitet. Und dann sagt Paulus hier, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. In Römer 7 sagt der Apostel Paulus, dass wir durch das Gesetz die Sünde erkennen und weil wir sie übertreten, sind wir zum Tod verurteilt. Somit dient uns das Gesetz letztlich zum Tod. Weil es uns zeigt, dass wir gesündigt haben. Das ist so, ich vergleiche das immer wieder, vielleicht habt ihr es auch von mir schon gehört, wenn da Zone 70 steht im Straßenverkehr, dann hat dieses Schild überhaupt keine Bedeutung, dann ist es ein rundes Schild mit einem runden roten oder mit einem roten Kreis und mit einer 70. Was soll das? Das ist doch ein Stück Blech mit ein bisschen Farbe drauf. Aber dahinter steht ein Gesetz. Und das Gesetz sagt, dass dieses Zeichen eine Bedeutung hat. Wenn du schneller als 70 fährst, kannst du bestraft werden. Übertrittst du das Gesetz, sündigst du und kannst bestraft werden. Natürlich, Gott sei Dank, nicht mit dem Tod, sondern mit einem Strafzettel. Das wäre doch schlimm, nicht? Und trotzdem ist es ein gutes Beispiel. Da würden nicht mehr viele leben auf dieser Welt, wenn das so wäre. Fällt mir gerade so ein. Es ist trotzdem ein gutes Beispiel, was Paulus damit meint. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Also, wenn du 70 übertrittst, wäre das nicht so schlimm, wenn es nicht ein Gesetz gäbe. Das Gesetz sagt, du hast gesündigt und das Gesetz sagt, weil du gesündigt hast, wirst du bestraft. Und genau das will Paulus hier sagen. Der Tod hat seine Macht einzig und allein durch die Sünde bekommen, weil der Tod die Folge der Sünde ist. Der Stachel der Sünde ist der Tod. Der Tod ist also kein Schicksal, ist kein Schöpfungsmakel, ist nicht etwas, was Gott sich ausgedacht hätte. Nein, überhaupt nicht. Es ist etwas und das Schlimmste für uns, was in die Welt gekommen ist, weil wir uns von Gott getrennt haben. Ist also eine Konsequenz, eine Folge, ein Sold, eine Strafe. Und Paulus spricht in Römer 8, Vers 2 vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Lehrpredigt, aber die braucht man auch. Von Jesus heißt es, er ging umher und lehrte. Und wir müssen das Wort Gottes gelehrt bekommen, um seine Wahrheit zu erfassen, daran zu glauben und befreit zu werden. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das Gesetz der Sünde und des Todes hat sich in die ganze Schöpfung hinein projiziert und verbreitet. Es ist ein Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft, dem niemand entfliehen kann, es sei denn, es wird eine Kraft ihm entgegengesetzt, so dass wir dann mit dem Flugzeug fliegen können. Aber dem Gesetz der Schwerkraft ist alles ausgeliefert, was auf dieser Erde ist. Es geht immer abwärts. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Immer abwärts. Geistlich gesprochen jetzt mal. Und das lässt uns somit ahnen, dass dort, wo die Sünde beseitigt wird, vergeben wird, dort, wo die Sünde aus dem Raum kommt, dort, wo die Sünde gesühnt wird, entsteht Leben. Ist der Kontakt wieder da? Ist Hoffnung wieder da? Wird dem ewigen Tod die Wirkung genommen? Da ist Auferstehungsleben Gottes im Raum, wenn die Sünde beseitigt wird. Könnt ihr jetzt alle möglichen Vergleiche nehmen. Ja, wenn wir krank sind, wird der Virus bekämpft oder die Bakterien bekämpft. Und wenn der Virus und die Bakterien weg sind, dann gibt es Hoffnung, dass es unserem Körper wieder besser geht. So ähnlich, ein dummes Beispiel, aber so ähnlich könnte man das auch mit der Sünde vergleichen. Dort gilt uns also die Verheißung Gottes zum Leben, zur Auferstehung, zum ewigen Leben. Dort, wo die Sünde beseitigt wird. Und darum ist dieser Vers aus Römer 6, Vers 23 so wichtig. Der Tod, Leute, ist nur der Sünde Sold. Das heißt, die Sünde ist die Ursache und wenn die Ursache beseitigt wird, ist das Problem des Todes dahingehend erledigt, dass wir sagen können, na Tod, wo ist denn dein Stachel? Denn der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber, haha, die Sünde ist vergeben. Meine Sünde ist vergeben. Jesus hat dafür bezahlt. Tod, wo ist dein Stachel? Somit müssen wir zum einen die schlechte Botschaft erkennen und kennen. Das Gesetz zeigt uns, dass wir gesündigt haben und die Sünde führt zum Tod. Aber Christus kam, um das Gesetz zu erfüllen für uns. Er kam, um die Sünde zu besiegen und für unsere Sünde zu sterben, was wir gleich nachher feiern werden. Und er hat sogar den Tod überwunden. Was für eine Botschaft. Und darum Punkt 3. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Also Jesus hat den Stachel des Todes besiegt, die Sünde. Er hat eine Lösung für unsere Sünde geschaffen. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, dass uns die Sünde vergeben ist, dass das Gift aus der Sünde, nicht das Gift aus der Sünde, sondern das Gift, das in unseren Körper durch die Sünde gekommen ist oder in unseren Geist, das zu neutralisieren, will ich mal sagen, steht jetzt nicht in der Bibel neutralisieren, sondern vergeben, reinigen, und so weiter. Jesus hat also das Problem der Sünde, die Waffe, den Stachel gelöst und dann auch noch die Konsequenz der Sünde, den Tod, auch den Tod überwunden. Wie großartig ist das doch? Und ich sag's noch einmal, auch noch das Gesetz für uns erfüllt, damit wir, wenn wir an ihn glauben, als gerecht gelten vor Gott. Wie großartig ist das noch? Wen wundert's, wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht? Wen wundert's? Weil Jesus ganze Sache gemacht hat, wie er es immer macht. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Den Stachel des Todes zu beseitigen, zu brechen, war zum einen die Verheißung Gottes, aber dennoch keine einfache Sache. Dennoch nicht so, dass Gott nur ein Wort sprechen musste und sagt, okay, Stachel des Todes ist beseitigt. Nein, er musste das größte Opfer bringen, das es nur geben konnte, seinen einzigen Sohn. Nur er als makelloses Lamm konnte den Stachel des Todes besiegen, das Gift der Sünde neutralisieren. Es erforderte Gottes größtes Opfer. Darum hat die Auferstehung von Jesus nur dann Bedeutung und Kraft, wenn wir auch an den Opfertod von Jesus glauben. Nur im Kontext des Sühnetodes von Jesus hat seine Auferstehung eine Bedeutung. Und das ist wichtig zu wissen. Die Bibel sagt uns sehr klar im Kolosserbrief zum Beispiel, wir können jetzt der Zeit wegen nicht all diese Stellen lesen, aber im Kolosserbrief sagt Paulus, dass Jesus den Teufel am Kreuz entwaffnet hat. Sehr interessante Formulierung. Entwaffnet. Er hat ihm die Waffe genommen und hat ihn überwunden. Also er hat am Kreuz ihm die Waffe der Sünde, das Argument, die Anklage durch Sünde genommen, dadurch, dass Jesus uns die Sünde vergeben hat, wenn wir das für uns persönlich angenommen haben, und hat auch noch den Teufel besiegt. Das heißt, er hat keine Waffe mehr. Er kann uns nicht mehr, wenn wir zu Jesus gehören, mit Sünde versklaven. Er kann uns die Sünde nicht mehr aufzwingen, weil wir Kinder Gottes sind. Seine Waffe, uns mit Sünde zu etwas zu zwingen, ist ihm genommen worden. Das ist großartig. Also, wir müssen wissen, dass es ein Doppelpack ist, wenn wir vom Sieg von Jesus sprechen. Ein Doppelpack. Am Kreuz, sagt uns die Bibel eindeutig, hat Jesus das Problem der Sünde erledigt und hat den Teufel überwunden, und in seiner Auferstehung hat er den Tod überwunden. Das müssen wir unbedingt wissen. In Offenbarung 1, Vers 18 heißt es, da sagt Jesus, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das ist eine meiner 753 Lieblingsstellen in der Bibel. Nein, eine meiner allerliebsten Stellen, weil einem die Gänsehaut rauskommt, wenn man das auf sich wirken lässt. Ich war tot, ich höre Jesus sagen, ich musste sterben. Ich bin für euch gestorben, ich bin der Sünde wegen gestorben und um den Feind zu entwaffnen, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich der Ewige werde auch weiter ewig leben, ich bin nur auf ein kurzes Intermezzo auf diese Welt gekommen, wegen euch, höre ich Jesus sagen, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und wir merken, wie diese beiden Stellen unbedingt zusammengehören. Tod, wo ist dein Stachel? Und dann hören wir Jesus sagen, ich habe die Schlüssel. Die sind in meiner Hand. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ich habe den Tod überwunden. Wenn ein Wesen sich anmaßt, Gott heißen zu wollen, oder wenn ein Wesen sich Gott nennt, muss dieses Wesen beweisen, dass es stärker ist als der Tod. Und das hat niemand anders bewiesen als Jesus Christus. Und das war für ihn natürlich keine Anmaßung, sondern er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der Sieger über Leben und Tod. Er war der Sieger, ist es und wird es sein. Jesus hat in Johannes 10, Vers 18 gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe die Macht, es wieder zu nehmen. Sehr interessant. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen, sagt Jesus, und ich habe es gelassen, ich musste es lassen, um die Sünde und den Teufel zu besiegen, um sie zu entmachten, um ihnen das Gift zu entziehen, damit jeder, der an mich glaubt, gerettet wird, ich will sie erlösen. Und dann habe ich auch Macht, das mein Leben wieder zu nehmen, zu holen, um den Tod zu überwinden, um zu zeigen, dass ich stärker bin als der Tod. Und das tue ich von mir aus. Ich habe es hier schon öfter gesagt und ich sage es sehr gerne. Jesus konnte niemand das Leben nehmen. Niemand konnte ihm irgendetwas zuleide tun, es sei denn, er hätte es gewollt. Er hätte es zugelassen. Jesus hat sein Leben gegeben. Gott hat ihn hingegeben, sagt uns die Bibel. Und als die Zeit erfüllt war, nach 3 Tagen, hat er gesagt, so, jetzt reicht's, will ich mal sagen. Nein, nach der Verheißung stand er wieder von den Toten auf. Es geht also um diesen Doppelsieg, den wir feiern dürfen. Und ich hoffe sehr, dass wir das ein bisschen zumindest verstanden haben. Und darum sind jetzt eben diese rhetorischen Fragen berechtigt. Tod, wo ist diese verderbenbringende Macht, dieses verderbenbringende Gift? Tod, wo ist dein Stachel? Und sogar Totenreich, wo ist dein endgültiger Sieg? Wir brauchen nicht das Totenreich zu fürchten. Wir dürfen auf den Himmel hoffen, auf die Herrlichkeit, von der wir auch gesungen haben, auf das, was Jesus uns bereitet hat. Jesus hat sich als Fürst des Lebens erwiesen. Zunächst einmal in rein physischer Hinsicht, dass er vom Tod auferstanden ist, aber dann auch in geistlicher Hinsicht, dass er uns ewiges Leben gibt. Und darum Johannes 11, die Verse 25 und 26, Jesus spricht zu ihr, zu Martha nämlich, ihr könnt gerne diese ganze Begebenheit lesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir haben gerade am Mittwoch im Hauskreis darüber gesprochen, dass Jesus gesagt hat, er hat nicht gesagt, ich werde auferstehen, es war ja noch vor seiner Auferstehung, als er das sagte. Das hat er natürlich auch gesagt, dass er auferstehen wird. Aber er hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Das sagt er sogar zweimal. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit wir es ja gut verstehen und es uns merken. Und darum, wir hatten es am Anfang in unserer Stelle im 1. Korintherbrief gelesen, in Vers 54, das Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen. Und wir merken, an dieser Stelle sagt Jesus, auch wenn er stirbt, also er stellt die Tatsache in den Raum, dass auch wir als seine Jünger mal sterben werden oder könnten. Ich sag's noch einmal, angenommen, dass wir die Entrückung nicht erleben. Aber das Verwesliche, dieser Körper, der ist verweslich, vergänglich. Auf den kommt es ja überhaupt nicht an. Der wird Unverweslichkeit anziehen. Wir werden auferstehen und einen Auferstehungskörper bekommen. Ich habe es gerade gestern Abend in einem Buch gelesen. Wir werden den Körper bekommen, den Jesus nach der Auferstehung hatte. Wir werden ihm gleich sein, sagt uns Gottes Wort. Wir wissen, wie Jesus nach der Auferstehung erschienen ist, verschwunden ist. Plötzlich war er da, plötzlich war er nicht mehr da. Den Körper werden wir haben nach unserer Auferstehung. Das Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und Unverweslichkeit bedeutet ewiges Leben, ewigen Zustand, der nicht vergänglich ist. Und das ist keine billige Vertröstung auf irgendeine ferne Zukunft, sondern ist wirklich eine lebendige Quelle der Kraft und der Hoffnung und der Zuversicht, die schon unzählige Menschen kennengelernt haben. Ich hoffe, ihr alle hier auch, und sollte jemand hier sein, der das persönlich noch nicht kennt, möchte ich dir sagen, heute spricht Gott zu dir und bietet dir dies an. Und er sagt dir, ich will dich erlösen. Ich hab das für dich bereit. Du musst nicht mehr Sklave der Sünde sein. Du musst nicht mehr unter Gewissensbissen leiden und nicht wissen, wie du das Problem lösen kannst. Ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben gelassen und habe es wieder genommen, damit wir durch eine lebendige Hoffnung, ich denke, das steht sogar heute in Losungen, durch deine lebendige Hoffnung, durch die Auferstehung von Jesus eine lebendige Hoffnung haben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ein kurzer Satz, der es auf den Punkt bringt. Wer den Sohn hat, der darf sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Wer den Sohn hat, der hat Vergebung seiner Schuld und damit ist das Gift der Sünde aus seinem Leben entfernt. Wer den Sohn hat, der weiß auch, wenn er wieder sündigt, wo er hingehen soll und gereinigt wird. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und wenn der Stachel des Todes beseitigt ist, ist auch der Tod beseitigt. Tod, wo ist dein Stachel? Lasst uns diese Frage mitnehmen in unseren Alltag als Frage der Freude, als Frage des Sieges, als Frage der Zuversicht, als Frage der Hoffnung, als Frage der Dankbarkeit, als Frage des Lobpreises, als Frage der Hingabe an unseren Herrn, der das für uns erworben hat. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Preis und Ehre sei ihm. Ihm gebührt es, dass wir ihm danken, aber ihm gebührt es, dass wir ihm unser Leben immer wieder neu geben und ihm gebührt es, dass wir ihm dienen. Gott schenke Gnade dazu. Amen.